Zum ersten Teil der Sendung Mensch, du, das ist mir nicht bewusst, begrüßt euch Andreas Peglau. Manches von dem, was ihr heute und in 4 Wochen beim zweiten Teil der Sendung hören werdet, wird euch vielleicht nicht nur verwundern, sondern sogar euren Protest auslösen. Schließlich geht es immerhin um die Behauptung, dass in unseren alltäglichen Beziehungen zu anderen Menschen, ob bei der Partnerwahl, bei Konflikten mit unseren Eltern oder unseren Kindern oder bei unserem Einsatz im Beruf, Wünsche und Gefühle eine Rolle spielen, von denen wir nichts wissen, die uns nicht bewusst sind. Trotzdem üben sie heftigen Einfluss aus auf unser Denken und unser Verhalten und können uns unter Umständen seelisch und körperlich krank machen. Das klingt sicher zunächst ziemlich abstrakt. Was sind das überhaupt für Gefühle? Wie entstehen sie und warum sind sie uns nicht bewusst? Und wieso können Gefühle, von denen ich nichts weiß, meinen Umgang mit meiner Freundin, meinem Freund, meinem Mann oder meiner Frau beeinflussen? Antworten auf diese Fragen gibt im Verlauf der Sendung der Hallenser Psychotherapeut Dr. Hans-Joachim Marz. Entscheidender Ausgangspunkt seiner Therapie und mittlerweile der Psychotherapie unseres Landes insgesamt ist der Versuch, Unbewusstes bewusst zu machen und auf diese Weise psychisch bedingtes Leid zu beseitigen oder wenigstens zu lindern. Wie sieht dieses Leid aber überhaupt aus? Einige der Patienten von Dr. Marz schildern uns zunächst, kurz vor Abschluss ihrer Therapie, was für Konsequenzen es für sie hatte, unbewusste Motive jahrelang zu ignorieren.
Also meine erste Begegnung mit einem Psychiater war vor 13 Jahren und die Behandlung, also ich hatte Depressionen und hatte einen Selbstmordversuch gemacht und die Behandlung hatte darin bestanden, dass ich nach einem Gespräch Tabletten verordnet bekam. Die einen also haben mich den Tag über recht munter gehalten, die anderen haben mich dann abends beruhigt, müde gemacht. Und also mit diesen Tabletten habe ich viele Jahre gelebt und das war so, dass die meine Probleme nicht gelöst haben. Das war so, dass ich mich eben oft sehr müde gefühlt habe, bestimmte Krankheitssymptome gehabt habe, die organisch nicht abzuklären waren, Probleme gehabt habe, auf Menschen zuzugehen, auf Frauen zuzugehen, oft sehr einsam war dadurch. Ich meine, ja, ich bin auch immer zu traurig gewesen, wer will schon immer mit so einem Trauerkloß rumlaufen, das ist ja ganz verständlich. Und das hat sich auch auf meine Arbeit und diese Sachen ausgewirkt, also, ja.
Ja, bei mir war das so, ich habe sehr viel psychosomatische Beschwerden gehabt, also ständig Magenschmerzen, ständig Kreuzschmerzen, habe mich sehr oft verhoben und habe so Schwindelgefühle gekriegt, das Herz hat geschmerzt, hat angefangen zu schmerzen, also so ein Druck und so. Und das hat mich sehr ängstlich, also hat mich auch behindert in meiner Lebensweise. Ich habe dann auch sehr viel Angst bekommen und das ging einfach nicht mehr so weiter. Das konnte ich nicht, so ich musste irgendwas verändern.
Bei mir war es so, dass ich alles, was ich mit den Händen aufgebaut habe, mit dem Arsch wieder eingerissen habe. Und dass ich mir so ständig die Ablehnung so vor allem der Gesellschaft und auch von Gruppen, also Klasse und Freunden, mir gesucht habe. Es ist so ein Mechanismus in mir gewesen, was ich nicht wusste. Und habe halt immer Dinge getan, also gerade so mit staatlichen Organen habe ich mich angelegt und habe immer Gründe gefunden, hier in diesem Land nicht leben zu müssen. Das ist alles zum Kotzen fand. Und als ich das begriffen habe, war mir es dann relativ einfach, das einfach zu unterlassen. Also viel mir ist es dann einfacher. Habe ich dann mitgekriegt, dass ich die Gründe eigentlich alle vorgeschoben habe. Ja, und dass ich mir das auch eingeredet habe. Und mir, also es ist so eine Ablehnung, die ich mal erfahren habe und die ich immer wieder wiederholt habe. Einfach.
Ich bin so jemand, der immer ein offenes Ohr hatte für die Probleme der anderen und ich war sehr ruhig immer und zurückhaltend. Und das kam eigentlich gut an bei den anderen, wenn ich mir das heute so überlege. Nur ich stand immer hinten an. Ich habe mich um die anderen bemüht und ja nicht gemerkt, dass ich eigene Bedürfnisse habe. Und weil ich die eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt habe, wurde ich dann depressiv.
Also bei mir war es so gewesen, dass ich mir ziemlich sicher war, dass ich eigentlich überhaupt keine Probleme habe. Ja? Oder zumindest die Probleme, die so angestanden haben, also mir, sagen wir mal, bei Gesprächen, beim Tee oder so, also wieder so wegmachen konnte oder damit klargekommen bin, ja. stutzig geworden bin ich, als ich mich also immer mehr in irgendwelche Aktionen gestürzt habe, ja, also viele kulturelle Veranstaltungen besucht habe, viel lesen habe, überall mitreden wollte, mich für alles interessiert habe, ständig unterwegs war, mich mit vielen Leuten getroffen habe und so ständig in Unruhe gewesen bin und eigentlich mitgekriegt habe, dass mir deshalb trotzdem nicht besser ging, sondern eigentlich immer also ein ganz starkes Defizit gespürt habe, was mir also noch nicht so richtig klar war. Dazu kam, dass dann also aufgrund dieser ganzen zahlreichen Uniformen, also dieser wahnsinnigen Aktion, die ich da so gestartet habe in meiner Freizeit, also ich überhaupt nicht mehr ruhig werden konnte, solange bis also das Herz kam, ja, und ich also auch zum Arzt gerannt bin da und ich dachte, mit meinen 23 Jahren müsste ich also mit dem Herzen eigentlich noch nichts haben, ja, und mich also immer wieder vergewissert habe, dass dort nichts, also kein organischer Befund vorliegt, ja, bis ich also in der Lage war, das also auch in dem psychosomatischen, also in den körperlichen Zusammenhang zu stellen, ja, und deshalb bin ich hierher gekommen.
Also Auslöser war bei mir eine familiäre schwierige Situation, in der ich krank geworden bin. Ich habe Kollapse gekriegt und es konnte auch organisch kein Befund gefunden werden. Dann wurde ich in die Nervenklinik überwiesen und dann habe ich eigentlich, habe immer gelernt, das zu machen, was man mir gesagt hat. Und ich habe eigentlich selber überhaupt keine Stellung dazu bezogen, sondern habe immer das gemacht, was mir auch die Ärzte gesagt haben und was mir andere gesagt haben, wie ich gewirkt habe. Ich habe mir selber keine Gedanken gemacht und da habe ich auch alles mit mir machen lassen. Also ich habe unzählige Medikamente gekriegt und habe dann verrückt gespielt, also wurde als nervenkrank bezeichnet und bin von einem Nervenzusammenbruch zum anderen da wieder in die Klinik und habe dann aber mitgekriegt, dass das mir nicht hilft. Also die vielen Medikamente und die körperlichen Symptome ließen auch nicht nach und ich habe immer wieder eine andere Krankheit gekriegt und habe ich dann gedacht, ich muss mir was suchen, wo ich leben kann, gut leben kann. Und dann auch durch Kontakte zu verschiedenen anderen Menschen, die mich ein bisschen darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich eigentlich selber gar keine Entscheidung treffe und selber gar nicht alles mit mir machen lasse, habe ich dann so angefangen, selber Schritte zu gehen und bin hierher gekommen.
Wenn wir erstmal vielleicht mal darüber reden, welche Erklärung ihr eigentlich gehabt habt seinerzeit, als ihr noch diese Probleme hattet, die ihr jetzt vielleicht teilweise überwunden habt.
Ich habe gedacht, also, dass ich irgendwie ein ganz besonderer Typ wäre und die Umwelt bietet mir einfach keine Möglichkeiten dafür, mich zu verwirklichen. Das war meine Meinung. Und die müssten doch jetzt endlich mal raffen, also dass ich ein ganz besonderer Fall bin und so. Und mit der Erwartung bin ich immer umhergelaufen und war immer schier verwundert, dass also die anderen das nicht so richtig akzeptiert haben. Ne? Also weil ich ja auch im Grunde das gar nicht gemacht habe. Also ich habe ja nicht wirklich versucht, mich zu verwirklichen, sondern ich habe auf der einen Seite die Anpassung gemacht an also die Normen, die mir meine Eltern mitgegeben haben und so. Und das, was ich wirklich wollte, nicht gemacht und wollte nun für irgendwelche Dinge, die ich potenziell hätte machen können, also irgendwelche Anerkennung oder sowas haben. Und es lief nicht. Ne? Das habe ich aber nicht verstanden.
Also ähnlich ging mir so, dass ich die Schuld erstens immer anderen zugeschoben habe und mich auch sehr unverkannt gefühlt habe und abgelehnt und als Sündenbock oder so. Dabei habe ich aber auch immer gespürt, dass mir was fehlt, ne? Also dass in mir was fehlt und mir auch eine Kraft fehlt und wusste auch, dass das, was mit meinen Eltern zu tun hatte, mit dass eigentlich die Familie, die ich erlebt hatte, war keine Familie gewesen. Ne? Das war gar nicht, das war ein nebeneinander herleben. Das wusste ich schon, bloß da das Wissen darüber hat man nicht viel genutzt, ne? Deswegen hatte ich die Probleme trotzdem. Und die Zusammenhänge hatte ich auch nicht so deutlich erkannt, dass ich da hätte da was verändern können. Ich saß da schon mittendrin.
Bei mir habe ich hier drin festgestellt, dass ich also meine ganzen Aktivitäten, die ich so gemacht habe, eigentlich deshalb veranstaltet habe, um möglichst nicht alleine zu sein, um möglichst keinen Ruhepol zu haben, um möglichst nicht wirklich mit Leuten so herzlich zusammen zu sein. Und die Zusammenhänge, also die entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhänge, die habe ich also wirklich auch erst hier drin feststellen können, ja.
Also ich habe mir das sehr einfach gemacht mit den Erklärungen damals. Ich habe gedacht, es gibt ja Ärzte und es gibt ja also Leute, die dafür zuständig sind, Psychologen. Und denen habe ich das erzählt und habe gedacht, was die für eine Erklärung haben, na, das stimmt dann. Und damit bin ich ganz schön reingefallen. Also der eine, der hat dann gesagt, ja, Depression, und dann nimmt man Amitriptylin und die ganzen Medikamente. Und da habe ich das geglaubt. Gut, kann man nichts machen. Oder ich komme auch aus einem für mich heute sehr fragwürdigen religiösen Umfeld. Du musst halt mehr beten und musst mehr an Jesus glauben und dann wird es schon gut. Ne? Und da war die Erklärung für mich auch wieder da. Und je nachdem, welche Erklärung mir gerade am besten gefallen hat, das habe ich dann auch geglaubt. Also ich dachte, die anderen Leute, die müssten das ja wissen. Und auch so diesen Anspruch an die Ärzte und die Psychologen, ja, was die sagen, das ist richtig. Und demzufolge sind sie dann auch dafür verantwortlich, was dann mit mir wird. Und so waren damals meine Erklärungen.
Also warum ich immer depressiver wurde, das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe nur gemerkt, dass mich keiner verstand. Und dass ich mich immer mehr abgegrenzt habe, aber auf die Idee, dass man nur verstanden werden kann, wenn man sich bemerkbar macht. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Also ich will nochmal sagen, dass so, ich habe den Zusammenhang zwischen meinen körperlichen Beschwerden und meiner Psyche oder meinem Unbewussten überhaupt nicht gesehen. Also ich war nicht krank. Das war also für mich nicht zutreffend. Ich war ein gesunder Mensch, der die Welt verändern wollte. Und meine Beschwerden waren eben, na, die kamen eben vom Rauchen her oder weil ich ungesund gegessen habe und so was. Und so, also rauchen tue ich ja jetzt nicht mehr, aber ungesund essen mache ich schon ab und zu noch gerne. So, dass das mit meiner Psyche zu tun hat, also mit meinem Verhalten, mit meiner Entwicklung, mit meinen Ängsten und so, das habe ich nicht, also den Zusammenhang habe ich nicht gesehen. Mhm. Überhaupt nicht.
Nach den Patienten kommt jetzt Ihr Psychotherapeut zu Wort, Dr. Hans-Joachim Maatz. Ist das Unbewusste in uns eine rein theoretische Annahme oder gibt es Beweise für seine Existenz?
Also, vielleicht ist es erstmal wichtig zu sagen, dass dieser Begriff, das Unbewusste, ein Begriff ist, den Sigmund Freud geprägt hat und so eine zentrale Bedeutung hat überhaupt für seine wissenschaftlich begründete Psychotherapie, die Psychoanalyse. Und das Unbewusste ist in diesem Verständnis etwas, was man nicht direkt beweisen kann, was also nicht direkt zu beobachten ist, aber indirekt, also an den Wirkungen oder Folgen unbewusster Vorgänge. Und da gibt es so in der Arbeit eines Psychotherapeuten, aber auch im Alltag eine ganze Menge solcher indirekter Beweise. Wir Psychotherapeuten arbeiten so, dass wir bestimmte Gedanken oder Handlungen, die ein Mensch hat und die er als fremd erlebt oder wo er sich darüber wundert, wie kommt das bei mir vor, dass die oft eben ein Material darstellen, einen Hinweis geben, dass er von unbewussten Gedanken, Motiven bei seinem Denken oder Handeln irgendwie getragen wird. Und das kann man in der Arbeit, in der psychotherapeutischen Arbeit nutzen, um herauszufinden, was sich hinter solchen ihm aufdrängenden Handlungen oder Gedanken steckt.
Wie sieht überhaupt ein Mensch aus, der weitgehend unbewusst gesteuert ist?
Also Menschen, die sehr viel verdrängen mussten in ihr Unbewusstes, sind Menschen, die in vielen Bereichen ihres Lebens eingeengt sind. Sie sind im Denken eingeengt, sie sind im Fühlen eingeengt, sie sind in ihren Handlungen eingeengt. Das muss man sich so vorstellen. Sie sind ja in vielen Grundbedürfnissen oder eben Impulsen, die sie haben, durch Verbote eingeschüchtert worden. Und das führt schließlich dazu, dass sie sehr vieles verdrängen mussten in ihr Unbewusstes. Und nun, wenn Sie als Erwachsener leben, sind Sie ja doch mit vielen Aufgaben oder Anforderungen des Lebens konfrontiert. Und jetzt heißt das, dass Sie auch konfrontiert sind mit den Dingen, die Ihnen ursprünglich verboten wurden. Und das bringt Sie in Schwierigkeiten, das macht Sie ängstlich, das macht Sie schüchtern, das macht Sie gehemmt. Und das drückt sich auch aus, zum Beispiel körperlich, dass Sie in Ihren körperlichen Bewegungen schüchtern sind, eingeengt sind, starr und steif sind, eckig sind. Das macht sich darin deutlich, dass sie in ihrem Denken eingeengt sind, dass sie oft nur das denken, was ihnen vorgesetzt wird, was ihnen erlaubt wird, dass sie keinen Freiraum haben, mal wirklich originäre eigene Gedanken zu entwickeln oder mal frech zu denken oder mal kreativ zu sein in ihrem Denken. Sie sind eingeengt auf ganz bestimmte Denkart. Es führt dazu, dass sie auch viele Vorurteile haben, dass sie viele Menschen, die anders sind, ablehnen. Das ist zum Beispiel einer der psychologischen Gründe für Sündenböcke, dass ein anders denkender Mensch sofort abgewiesen wird, weil der ja mit seiner anderen Art zu denken ja das eigene Unbewusste berühren könnte. Und damit das nicht passiert, wird er zum Feind erklärt.